Diese Predigt ist als Andacht entstanden, so kann man sagen, in der ersten Corona-Welle. Als Andacht für ERF-Medien. Diese Andacht wird am 30. Oktober ausgestrahlt bei ERF-Medien. Wie ERF manchmal hört oder gut, kann es dann also in der Kurzfassung, was ihr heute hört, nochmal hören. In der Corona-Krise damals, der Text ist mir damals vorgegeben und ich habe in erster Linie gesagt, was mache ich damit? Aber ich denke, es ist doch was geworden. Gerade in den vielen Monaten, während wir nun so in dieser Corona-Pandemie leben, mit sehr vielen unterschiedlichen Informationen, die auf uns zukommen. Ja, und wo man dann fragt, und das geht euch wahrscheinlich genauso wie mir, was ist wahr? Was kann ich nun eigentlich glauben? Ja, was ich höre oder lese, ist das vielleicht Fake News, oder? Welche Stimme von der Vielfalt von Stimmen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, kann ich trauen? Was ist hier Wahrheit? Und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Bis heute, und das wird wohl auch, denke ich, so bleiben. Da denke ich manchmal, versucht da der ein oder andere sich selbst so profilieren, seine Anhänger bei der Stange zu halten oder noch auszubreiten, Anhänger zu gewinnen, wie im Moment in den USA natürlich läuft. Ja, Macht und Einfluss auszubreiten. Ja, wie ist das nun? Was ist wahr? Was kann ich glauben? Und das alles kann einem bedrücken, unsicher machen, wütend machen oder gar auch verführen. Aber das ziemlich neue Wort Fake News ist eigentlich überhaupt nicht neu, sondern eine Bezeichnung für eine Verhaltensweise, die es immer schon in der Geschichte gegeben hat. Denn was bezeichne ich als Fake News? Ganz einfach. Die Meinung des anderen ist ganz anders wie meine, stimmt nicht überein, also das ist Fake News. Ganz einfach gesagt, kann man jeden Tag hören von Trump, so geht er damit um. Und ich musste dabei an ein paar Bibelstellen denken, zum Beispiel die 10 Geboten, wo es unter anderem heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Oder was Jesus in Matthäus 15 sagt, aus dem Herzen kommen, Falschzeugnis, Lästerung. Und dann nochmal Paulus in Kolosser 3, es ist ein Kennzeichen des alten Menschen. Legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Und viele Politiker und Machthaber machen sich daran schuldig in unserer Welt. Ganz besonders natürlich Trump, die wir jeden Tag da sehen und hören. Ein sehr schlechtes Beispiel. Er trampelt jeden Tag auf den 10 Geboten herum. Ja. Aber es sind natürlich viele. Putin, Erdogan, Bolsonaro und so weiter und so fort. Aber wir brauchen dabei nicht nur in de Ferne zu gucken, in andere Länder, sondern auch in unser Land. Da hat ein sehr bekannter christlicher Journalist in seinen Leserbrief für einige Zeit geschrieben, ich könnte Bände füllen über die Lügen, Verharmlosungen, Beschönigungen, Irreführungen deutscher Politiker. Und nicht nur Trump, sondern Kennedy und Clinton waren die moralisch verwerflichsten Präsidenten in der US-Geschichte, die ihre Frauengeschichte direkt im Weißen Haus trieben. Also zwei Dinge. Die Bibel ruft uns auf, für die Machthaber, die Politiker zu beten, aber wir sollen sie auch kritisch prüfen über ihr Verhalten, was sie sagen und was sie tun und nicht tun. Ja, das scheint nun eine politische Predigt zu werden, aber ist es nicht. Ja? Also keine Angst. Aber viele Texte im Alten und Neuen Testament, ja, spielen sich einerseits im Tempel ab, aber auch in der damaligen politischen Welt. Ja? Und in dem Buch Jeremia, ja, der findet hier den Text, den wir nachher hören werden, findet im Tempel statt. Aber es geht dabei auch um die politische Situation im Lande. Wir schauen manchmal, und für uns, wir kennen die Christen, schnell einseitig auf das Geistliche. Aber die Bibel, wir müssen, wenn wir die Bibel lesen, auch bedenken, die kulturelle Hintergrund und die politische Hintergrund, worin sich das alles abspielt. Sonst bekommen wir ein einseitiges und manchmal auch falsches Bild. Gut, Jeremia, Stichwort. Wer war dieser Prophet? Ich habe noch ein Bild mitgebracht von ihm, von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle zu sehen, Jeremia. Der Name des Propheten ist entstanden aus Jeremiahu, das heißt Jahwe erhöht. Jeremia entstammt ein Priestergeschlecht aus Anatot. Sein Vater hieß Hilkia und schon als Jugendlicher wurde er im Jahr 627 vor Christus berufen. Und von 626 bis 585 hat er in Jerusalem Weisung von Gott weitergegeben. Und er war dabei der letzte Prophet vor dem Ende des Südreichs Juda. Und unter anderem hat viele Befehle und Weisungen von Gott bekommen. Er hielt von Gott den Befehl, nicht zu heiraten. Nach der Einnahme und Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezars Truppe 587, 86 etwa, zogen etliche von Jeremias Landsleute entgegen einer ausdrücklichen göttlichen Weisung Jeremias nach Ägypten. Und offenbar haben sie Jeremia gezwungen, mitzugehen, sie zu begleiten. Und in Ägypten verliert sich dann seine Spur. Nach jüdischer Überlieferung wurde er von seinen Landsleuten mit 70 Jahren da in Ägypten gesteinigt. Wenn wir so das Buch Jeremia lesen, und manchmal lesen Sie das vielleicht auch im Moment, fortlaufende Bibel lesen, das große Teile vom Buch, sehr interessant, ganz empfehlen, dann merkt man, dass er ein schweres Leben hatte. Jeremia war nun nicht besonders ein Kämpfernatur. Er hatte eher ein sensibles Wesen, müssen wir sagen. Aber trotz allem musste er Gottes Gericht ankündigen und zog dadurch natürlich Misstrauen, Hass und Verleumdungen auf sich. Dreimal wurde er im Gefängnis geworfen, einmal in eine Zisterne und zweimal war er in Todesgefahr. Und wenn man dann so das Buch liest, dann kann man sich vielleicht vorstellen, ich brauche mich das nicht vorstellen, sondern ich weiß das, dass man als Pastor, ja, sich manchmal identisch fühlen kann mit Jeremia. Habe ich schon ein paar Mal im Leben in meinem Dienst so erfahren. Dass man einen auf den Deckel kriegt und ja, es gibt immer, auch bei der schönsten Gemeinde, immer auch mal Schwierigkeiten. Und die Gemeinde besteht natürlich aus Menschen. Ja, manchmal ist Jeremia dann auch dran gewesen, sein Amt als Prophet hinzuwerfen. Aber hat sich dann doch immer wieder unter seine göttliche Berufung gebeugt. Sein Dienst ist auch sehr interessant und kommt immer wieder vor. Sein Dienst ist gekennzeichnet von sogenannten Zeichenhandlungen, wo so Gott ihn beauftragt hat. Er hat ihn nicht selber erfunden. Ja, zum Beispiel die Geschichte Kapitel 1 von Mandelbaum, Mandelzweig, Kapitel 13, was wir die vergangene Woche hatten, in Bibel lesen, ja, der leinende Gürtel, ganz bekannte Töpfergeschichte oder und das Joch in Kapitel 27 und 28, worum es auch nachher dann im Text geht. Ja. Mit einem Joch musste Jeremia in Jerusalem herumlaufen. Ein wandelndes Zeichen für die Unterwerfung unter die babylonische Herrschaft sollte das sein. Soweit die Person von Jeremia. Zurück zum Anfang mit dem Stichwort Fake News. Wie ich schon sagte, neu ist das alles nicht. Hat es schon oft gegeben. Und das merken wir auch in unserem Text heute, der heutige Abschnitt, Jeremia 28, Vers 1 bis 17. Und wir hören nun auf den Text und Andreas wird den Text uns vorlesen.
Jeremia und Hanani. In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Sedekias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hanania, der Sohn Asos, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn, in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Und ehe 2 Jahre um sind, werde ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jephunia, den Sohn Joachims, des Königs von Juda, samt allen Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen. Durch den Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes, die im Haus des Herrn standen, und sagte: Amen. Der Herr tue so, der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Haus des Herrn von Babel wiederbringt, an diesem Ort und alle weggeführten. Doch höre dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volks. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind, von alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt, von Krieg, von Unheil und Pest. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr. Ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe 2 Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen. Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Aber das Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch im Nacken des Propheten Jeremias gebrochen hatte. Geh hin und sage Hanania: So spricht der Herr, du hast das hölzerne Joch zerbrochen, aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich allen diesem Volk auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen dem Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen, und auch die Tiere habe ich ihm gegeben. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dieses Volk sich auf Lügen verlässt. Darum spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen, dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im 7. Monat.
Ja, danke schön. In seiner 40-jährigen Dienstzeit in Jerusalem hat Jeremia, wie ich schon sagte, viel Anfechtung erlebt und immer wieder große Auseinandersetzungen gehabt mit den sogenannten Hofpropheten. Die Propheten, Hofpropheten, das Wort sagte schon, waren vornehmlich am Hof tätig und eine Art politische Berater für den König. Neben Jeremia, die von Gott berufen und autorisierte Prophet, tummelten sich dann auch viele andere Propheten in Jerusalem. Sie führten mit ihren populistischen Heilsbotschaften das Volk in die Irre. Und Jeremia warnt eindringlich vor ihren Lügen. Und mit einem von ihnen kommt es dann zu einem dramatischen Zusammenstoß und zu scharfen Auseinandersetzungen. Und das ist der Prophet Hanania, wahrscheinlich wohl ein Überprophet oder ein Führer von dieser Gruppe. Also der Auftritt von beiden spielt sich im Tempel ab. Hanania, das ist auch interessant, sein Name bedeutet, Gott ist gnädig. Ja? Und im Tempel, wo das sich abspielt, natürlich im Tempel, auch später spielt sich sehr vieles ab im Tempel, auch im Neuen Testament. Warum? Weil der Tempel ja ein hoher, wie wir das heute sagen, Zuschauerquote hat. Da gibt es eine Masse Menschen überfüllt, ein Vorhof und alles, und da erreicht man das Volk dann auch. Und Hanania stellt sich dem Jochträger Jeremia im Wege. Hanania und Jeremia ja, interpretieren die zeitgenössischen politischen Ereignisse für die Gegenwart und Zukunft gegensätzlich. Ja. Und was interessant ist in der ganzen Geschichte, nicht nur für damals, auch für heute in übertragener Form, Hanania tritt sehr überzeugend in der Autorität des Boten Gottes auf. So spricht der Gott Israels, der Herrscher der Welt, so sagt er zum Beispiel. Also Hanania redet wie ein klassischer Prophet Gottes. Das kennen die Menschen, diese Sprache, und das weckt Vertrauen. Ach, der redet gut, der können wir vertrauen, der macht es. Man muss schon zugeben, dass es Hanania wirklich auch um Gottes Ehre und um die Zukunft des Volkes geht. Und jeder meint dann dadurch zu wissen, Gott wird doch wohl niemals zulassen, dass die ihm geweihte Tempelgeräte aus der Zeit von Salomo in den Händen der Feinde bleiben und dass die Verschleppten nicht zurückkommen sollten. Ja, natürlich, Gott muss wohl dafür sorgen. Und seine Hanania so positive Aussagen sind das krasse Gegenteil von der Botschaft Jeremias. Auch die Art des Sprechens Hananias ist der des Jeremias gleich, ähnlich. Und da taucht die Frage auf, woran sollten die Leute unterscheiden können, wer sich mit Recht auf Gott berief damals und wer nicht. Was ist nun wahr und was ist falsch? Was sehen wir nun hier? Prophet gegen Prophet. Gottes Wort gegen Gottes Wort. Heilsbotschaft gegen Gerichtsbotschaft. Was Hanania zu sagen hat, direkte Heilsprophetie, kann man auch so sagen in unserer Sprache, alles wird gut. Keine Angst, keine Sorgen, alles wird gut. Ja? Ganz so einfach. Und sowas hört jedermann natürlich gerne. Und das auch ganz leicht zu verkündigen, ohne Probleme. Die Menschen zu beruhigen, alles wird gut. Aber damit ist auch eine große Gefahr verbunden. Die suchen nämlich nach Ehre und Verherrlichung der eigenen Person. Und darum kann der Wahrheitsgehalt einer Heilsprophetie, so wie Hanania verkündigt, und damit verbunden der göttliche Ursprung, nur im Nachhinein beurteilt werden. Das ist es eben. Fast gleich von beiden. Wie schwierig das ist, habe ich noch mal empfunden, eine kleine Geschichte in Neukirchen, im Geländeblatt vor nicht allzu langer Zeit. Und ich lese das mal vor, dass es noch näher an uns herankommt. In der Kapelle di San Brigio im Dom von Orvieto gibt es ein interessantes Gemälde. Im Zentrum des Freskos steht eine charismatische Gestalt, die zu einer um ihn versammelten Menge spricht. Auf den ersten Blick könnte man denken, das ist Jesus. Ja? Allerdings wirken die Menschen um ihn herum eher trotzig und bei allem zur Schau gestellte Selbstbewusstsein unterkühlt. Und auch der vermeintliche Messias selbst vermittelt bei näherem Hinsehen einen eher unsicheren und verkrampften Eindruck. Das Geheimnis dieses Bildes liegt in einer zweiten Person. Es ist eine teuflische Gestalt, die aus dem Hintergrund agierend dem Redner wie bei einem Puppenspieler die Arme führt und seine Worte ins Ohr flüstert. Und der Künstler Signorelli hat sein Fresko den Namen mitgegeben, die Predigten und Machenschaften des Antichristen. Und damit die Verwechslung von Glaube und Irrglaube auf den Punkt gebracht. Glaube und Irrglaube liegen ganz nahe aneinander. Und man braucht schon göttliche Einsicht und Gaben, um das zu unterscheiden. Die Antwort Jeremias hier auf Hananias Worte, dass sich alles um Gute wenden wird, hat mich eigentlich beim Lesen sehr überrascht. Jeremia merkt man, ist von der Aussage Hananias tief beeindruckt. Er wünscht sich ganz ohne Ironie, dass diese Worte wirklich in Erfüllung gehen, zum Gute des Volkes. Und dann fast verlegen, würde ich sagen, wirkt seine Erwiderung, doch auch die Erfahrungen mit vergangenen Prophezeiungen zu bedenken, die die Propheten in der Vergangenheit gemacht haben. Jeremia meint damit, es geht nicht darum, was der Mensch gerne hören und erfahren möchte, sondern was die Absicht Gottes ist. Das Merkmal einer Prophezie, nämlich, ist der Wille Gottes und nicht mein Wunschdenken oder mein Bauchgefühl. Das ist ein großer Unterschied. Aber diese Erwiderung von Jeremia ist für Hananias total unakzeptabel. Die Konfrontation eskaliert, so können wir sagen. Und Hananias holt zum letzten Schlag aus. Er zerbricht vor alle Zuschauer da im Tempel Jeremias Holzjoch. Und ein kraftvoller Gottesbruch auch noch dazu begleitet diese dann Gegenzeichenhandlung. Das kommt auch an bei den Menschen. Eine kraftvolle Tat, noch ein Wort Gottes dazu. Für Jeremia eine Demütigung. Und wie ein geprügelter Hund verlässt er den Schauplatz. Er hat in dieser Situation kein Gotteswort parat. Und ratlos sieht er sich zurück, um abzuwarten, ob Gott ihm ein neues Wort gibt. Gott selbst muss zu seiner Zeit deutlich machen, wer die Wahrheit sagt. Denn wir wissen, Gott wacht über seinem Wort, es zu erfüllen. Es dauert dann einige Zeit, wir wissen nicht genau wie lange, aber dann stellt sich bei Jeremia ein neues Wort Gottes ein. In dem Augenblick, da Gott es will. Und es geschah, so können wir auch sagen, was so oft in der Bibel vorkommt. Was dann auch wieder auffällt, es ist kein Rachewort, sondern eine Überbietung dieses Erbrechens vom hölzernen Joch. Jeremia kündigt im Namen Gottes ein eisernes Joch an. Was ist damit gemeint? Damit wird die Herrschaft Nebukadnezars bestätigt. Im Gegensatz, was Hanania sagt. Und da merken wir auch hier wieder für uns, je härter etwas ist und unmöglicher es für uns Menschen ist, es zu ändern, desto dringender ist Gottes Handeln und Eingreifen zu erbitten und auch zu erwarten. Und nun kann Jeremia ein deutliches Wort Gottes sagen. Hanania, Jahwe hat dich nicht gesandt. Und da merken wir, Falschprophetie ist nicht bloß zu korrigieren, denn der Grundansatz ist falsch. Und der lautet, Gott hat den falschen Propheten nicht gesandt. Und damit hat Jeremia in nicht so überbietender Weise den Kern allen Prophetseins getroffen. Die Frage nach der Beauftragung durch Gott selbst. Darum geht es letztendlich. Und dann kommt ein hartes Wort, so gegen Ende. Wer nicht gesandt ist, der muss sterben. Und dieses Wort, was Jeremia da weitergeben muss, stammt aus 5. Mose 18. Und das stammt aus einem kleinen Abschnitt, was Gott sagt damals zu Mose. Ich lese das mal vor, weil wir das in Zusammenhang im Moment sehen müssen, sonst können wir das gar nicht verstehen. Wer nicht gesandt ist, der muss sterben. Und da sagt Gott zu Mose, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Das ist noch einigermaßen ein, für die Bibelkenner ein bekanntes Wort. Aber nun kommt's. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Damals schon eine Frage. Wenn ein Prophet redet in den Namen des Herrn und er wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet. Darum scheue dich nicht vor ihm. Letzter Satz nochmal nach einer neueren Übersetzung. Der Prophet hat es aus Vermessenheit, das heißt im eigenen Auftrag gesprochen, also aus dem Bauch heraus kann man auch sagen. Darum scheue dich nicht, das heißt, einen solchen Prophet braucht ihr nicht ernst zu nehmen. So nach der Übersetzung die gute Nachricht. Auch etwas für uns heute verständlicher. Taucht also die Kernfrage auf, was unterschied Jeremia im Kern von den falschen Propheten, die es im Juda, aber auch in den heidnischen Nachbarnvölkern gab? Drei Dinge. Erstens, äußerlich bestand der Unterschied darin, dass sie angenehme, beruhigende, bestätigende Botschaften von sich gaben. Während Jeremias Worte aufrütteln sollten, für Ärger sorgten, anklagten und eine dunkle Zukunft verhießen. Das kennen wir schon aus der Bibellese von den vergangenen Monaten, Königebuch, Elia und Ahab. Wo Ahab dann sagt, wo ihm gefragt wird, gibt es dann noch auch die Hofpropheten, ja, Ahab, mach das, das ist Gottes Wille, kannst du alles tun, alles wird gut. Und dann sein Kollege fragt, ja, gibt es noch nicht noch einen Propheten? Ja, es gibt so einen, ist ganz böse, ja, die ist gegen mich, die sagt immer das Falsche gegen mich. Ja, das war dann Elia. Oder auch in Micha, in seinem Buch. Das waren Propheten so etwa 100 Jahre vorher. Also man merkt, die Geschichte wiederholt sich immer wieder, leider. Zweite, Vermutlich verstand man diese Propheten auch als Experten, zwischen Anführungsstrichen, ja, für politische Fragen. Und genau das wollte Jeremia nun nicht sein. Er bot nicht seine Kompetenz an in politische Fragen, sondern Gottes Wort und Gottes Wille. Aber hinter allem, das Dritte, stand jedoch die Frage, woher denn die Botschaften letztlich kamen. Und Jeremia tritt auf eine auf, die in Gottes Name redet und in Gottes Auftrag. Ja. Das können die anderen nicht behaupten. Die Propheten damals waren Sprachrohr Gottes. Prophet, wörtlich Berufener, heißt das. Sprachrohr Gottes. Sie begleitete das Volk Israel kontinuierlich während seiner gesamten wechselvollen Geschichte. Und die Autorität der Propheten und ihrer Botschaft wurde durch ein bis heute einzigartiges Phänomen bestätigt. Die Erfüllung ihrer Prophezeiungen. Das ist der Knackpunkt. Ja. Das hat Gott sie immer wieder bestätigt. Die Erfüllung ihrer Prophezeiungen, die von Gott kommen. Und da gibt es auch dann wieder Unterschiede. Oft trat die Erfüllung ganz kurz ein, innerhalb Tage, kurze Zeit, manchmal mittelfristig. Ja. Und bei einigen Prophezeiungen lagen etliche Jahrhunderte dazwischen, zwischen Ankündigung und Erfüllung. Wo wir zum Beispiel denken an die Messias-Verheißungen im Alten Testament. Aber Gottes Verheißungen, Prophezeiungen wurden allen erfüllt. Bis ins Detail wurde sie erfüllt. Und das war darum so wichtig, weil es zu den im Gesetz festgelegten Kennzeichen eines wahren Propheten gehörte. Nämlich, dass seine Botschaft akkurat eintraf. Wahre Propheten, so können wir so am Schluss sagen, haben ihr Ohr an Gottes Mund. Sie sehen eine aktuelle Situation deshalb aus der Perspektive des Reiches Gottes und können sie realistisch einschätzen. Heute, für unsere Zeit, wenn wir leben, haben wir das Wort Gottes in schriftlicher Form. In Jesus Christus und seinen Geist. Und darum ist es so wichtig, regelmäßig die Bibel zu lesen, ja, zu beten, auf Gott zu hören und auf die Stimmen des Heiligen Geistes und daran zu orientieren. Und dann wird Gott uns auch Wege zeigen, wie wir uns vom Falschen bewahrt werden, beziehungsweise von falschen Wegen und Verheißungen trennen können. Darum ist es so wichtig, dass wir all unser Denken und Reden unter der Verfügungsgewalt Jesu Christi stellen. Und dann gibt er uns auch heute die rechte Wegweisung, persönlich für unser Leben und in der Gemeinde. Davon bin ich überzeugt. Und so kann diese Geschichte damals für Jeremia und sein Auftreten, was Gott tut, auch für uns heute eine Wegweisung sein. Es gibt ganz viel Falsches, alle möglichen Meinungen, ne? Weltlich, aber auch im christlichen Raum. Der eine denkt so, der andere so, der eine Dritte behauptet wieder was anderes und so. Wir sollen uns nicht irreführen lassen, sondern beim Wort Gottes bleiben und darum beten und sehen, welchen Weg führt Gott mich, führt Gott uns. Amen.